Es ist Winter in London. Ein Mann verliert seinen Hut. Eine Gans wechselt plötzlich den Besitzer samt einem unerwarteten Geschenk. Was nach Zufall aussieht, weckt schnell Sherlock Holmes Aufmerksamkeit. Jemand versucht etwas zu verbergen. Und ein kleines Detail könnte am Ende alles auffliegen lassen. Manchmal entscheidet genau das über Schuld und Schicksal. Los geht's mit dem heutigen Fall, der blaue Karfunkel.
Noch ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Episode kommen neben menschlichen Stimmen auch synthetisch erzeugte Sprecherstimmen zum Einsatz.
Es war der zweite Morgen nach Weihnachten. Die Straßen Londons lagen in frostiger Stille, nur unterbrochen vom Knirschen der Kutschenräder auf gefrorenem Kopfsteinpflaster. Doch in der Baker Street, vor einem knisternden Kamin, herrschte eine trügerische Wärme. Als ich Holmes an diesem Morgen aufsuchte, ahnte ich nicht, dass ein einfacher Hut und eine Weihnachtsgans den Auftakt zu einem der eigenartigsten Fälle unserer Zusammenarbeit bilden würden.
Watson, treten Sie ein. Sie kommen genau rechtzeitig. Draußen ist es zweifellos bitterkalt.
Vielen Dank, Holmes. Es ist wirklich sehr kalt. Ich wollte Ihnen meine Weihnachtsgrüße übermitteln. Ich hoffe doch, ich störe nicht.
Stören? Keineswegs, Watson. Setzen Sie sich ans Feuer. Ich freue mich, einen Freund zu haben, mit dem ich meine Gedanken teilen kann. Es gibt nur eine kleine, doch recht interessante Angelegenheit.
Holmes lag in seinem purpurnen Morgenmantel auf dem Sofa, umgeben von zerknitterten Zeitungen. Doch mein Blick fiel auf einen schäbigen Filzhut, der an einem Stuhl hing, und auf die Linse und Pinzette, die sorgfältig auf der Sitzfläche abgelegt waren.
Ach, ich sehe, Sie haben sich schon wieder in ein Rätsel vertieft, aber dieser alte Hut, was kann daran so faszinierend sein?
Sehen Sie, Watson, dieser Hut ist nicht bloß ein zerbeulter Gegenstand, er ist ein intellektuelles Rätsel. Er kam am Weihnachtsmorgen zusammen mit einer fetten Gans zu mir.
Eine Gans? Erzählen Sie mir nicht, dass Sie aus diesem Hut den Lebenslauf seines Besitzers ableiten können.
Ja genau, Watson, das habe ich bereits getan. Doch lassen Sie mich zunächst erklären, wie der Hut und die Gans überhaupt hierher kamen.
Holmes richtete sich plötzlich auf und begann mit seiner Erzählung. Seine Stimme war ruhig mit einer interessierten Note.
Kennen Sie Peterson, den Portier?
Ja, er ist mir bekannt.
Dies sind die Fakten, Watson. Etwa um 4 Uhr am Weihnachtsmorgen kehrte Peterson von einer kleinen Feier auf der Tottenham Court Road heim. In der Gasbeleuchtung sah er einen stattlichen Mann, der eine weiße Gans über der Schulter trug. Plötzlich griff eine Gruppe von Halunken den Fremden an und einer von ihnen schlug ihm den Hut vom Kopf. Der Mann hob seinen Spazierstock zum Schutz und zerschlug dabei versehentlich eine Schaufensterscheibe. Peterson eilte zu Hilfe, doch als der Fremde seine Portieruniform erblickte, hielt er ihn für einen Polizisten und flüchtete. Ebenso wie die Räuber und ließ Hut und Gans zurück. Peterson ist ein ehrlicher Mann und brachte den Hut und die Gans schließlich zu mir.
Und der Besitzer hat sich nicht gemeldet?
Nein. Peterson fand eine Karte am Bein der Gans, adressiert an Mrs. Henry Baker, und die Initialen HB im Hut. Doch unter Londons zahllosen Bakers ist ein Henry Baker kaum auszumachen. Die Rückgabe war nahezu unmöglich.
Aber Holmes, wie führt uns das zur Lösung des Diebstahls?
Holmes hob den Hut und betrachtete ihn mit jener intensiven Aufmerksamkeit, die ihm eigen war.
Dieser Hut verrät viel. Sein Besitzer war einst wohlhabend, nun verarmt. Er ist mittleren Alters, graue Haare. Seine Frau vernachlässigt ihn und er neigt zu Ausschweifungen.
Ich musste mich über Holmes Fähigkeit wundern, solch detaillierte Schlüsse aus einem scheinbar unbedeutenden Objekt zu ziehen. Diese Eigenschaft, mit scharfem Verstand in die Seele eines Menschen zu blicken, machte ihn einzigartig.
Das ist unmöglich, Holmes. Wie können Sie all das aus einem Hut folgern?
Geduld, mein lieber Watson. Ich werde Ihnen alles erklären.
Plötzlich durchbrach ein Sturm die Stille. Schritte hallten auf der Treppe und die Tür flog auf, um Petersons hastigen Eintritt anzukündigen.
»Mr. Holmes, die Gans, Sir. Sie werden nicht glauben, was wir in ihr gefunden haben.«
»Nun, Peterson, was ist es? Ist die Gans etwa wieder zum Leben erwacht?«
»Nein, Sir. Schauen Sie.«
Peterson öffnete die Hand und enthüllte einen kleinen funkelnden Edelstein.
tatsächlich, der blaue Karfunkel.
Ganz recht, Watson. Der Karfunkel, verborgen in einer Gans, ein bemerkenswerter Fund.
Es war typisch für Holmes. Aus einem scheinbar trivialen Fund wurde ein Mysterium von höchster Bedeutung. Während ich noch über die Verbindung zwischen einem Hut, einer Gans und einem gestohlenen Edelstein nachdachte, war sein Geist vermutlich bereits mehrere Schritte weiter.
Der berühmte Edelstein der Gräfin von Morcar. Und wie es scheint, meine Herrschaften, der Mittelpunkt eines großen Rätsels.
Petersens Fund, ein kleiner, strahlend blauer Edelstein, lag nun in der Mitte des Wohnzimmers auf dem Tisch. Seine Reinheit und Leuchtkraft waren atemberaubend. Selbst ich, der kaum ein Experte für Edelsteine war, konnte erkennen, dass dieses Stück von unschätzbarem Wert sein musste.
Ich nehme an, Peterson, Sie wissen, was Sie da gefunden haben?
Einen Edelstein, Sir? Einen Diamanten vielleicht?
Es ist mehr als das, Peterson. Es ist der blaue Karfunkel der Gräfin von Morcar, ein Juwel von solch außergewöhnlicher Schönheit, dass es in den letzten 20 Jahren bereits eine dunkle Spur hinterlassen hat. 2 Morde, ein Angriff mit Säure, ein Selbstmord und unzählige Diebstähle. Und all das wegen dieses einen Steins.
Mr. Holmes, ich schwöre, ich wusste nicht, was in der Gans war.
Ein so kleiner Edelstein und doch solch ein Unheil.
Genau, Watson. Ein Stein, der Verbrechen weckt und nun in unserer Hand liegt. Ein wahres Werkzeug des Teufels. Dieser Stein wurde vor einigen Tagen aus dem Hotel Cosmopolitan gestohlen. Ein junger Klempner namens John Horner wurde verhaftet, doch der Stein selbst war verschwunden. Bis jetzt.
Und was sollen wir jetzt tun, Sir?
Für den Moment bewahren wir ihn hier auf. Ich werde die Gräfin informieren, dass der Stein gefunden wurde. Doch nun, Peterson, erzählen Sie mir nochmals genau, wie Sie die Gans und den Hut fanden. Jeder noch so kleine Hinweis könnte entscheidend sein.
Peterson wiederholte die Ereignisse des Weihnachtsmorgens. Den Streit, die fliehenden Männer und die Gans, die zurückgelassen wurde. Alles schien zunächst wie eine harmlose Kuriosität. Doch nun offenbarte sich eine komplexe Verbindung zu einem gefährlichen Verbrechen.
Gut, sehr gut, Peterson. Die Gans gehörte also einem gewissen Henry Baker. Das verraten uns die Initialen im Hut und die Karte an der Gans. Doch wer ist Henry Baker? Ist er ein unschuldiger Mann, der von den Ereignissen überrascht wurde, oder ist er in das Verbrechen verwickelt? Das müssen wir herausfinden.
Haben Sie schon eine Idee, Holmes, wie wir ihn finden können?
Ganz einfach, Watson. Wir geben eine Anzeige in den Abendzeitungen auf. Gefunden an der Ecke Good Street. Eine Gans und ein schwarzer Filzhut. Mr. Henry Baker kann beides um 18.30 Uhr in der Baker Street 221b abholen. Peterson, bitte kümmern Sie sich darum.
Sehr wohl, Sir.
Peterson nahm die Notiz und verließ das Zimmer, während Holmes sich zurücklehnte und nachdenklich den Stein betrachtete.
Ein faszinierender Fall, Watson. Wir haben eine Folge von Ereignissen. Ein Diebstahl im Hotel, ein Edelstein, versteckt in einer Gans, und ein Mann, der Hut und Gans verliert. Wie fügen sich diese Teile zusammen? Das zu klären, ist meine nächste Aufgabe.
Und wenn niemand auf Ihre Anzeige reagiert?
Watson, Henry Baker wird sich melden. Ein Mann, der Hut und Gans verliert, greift nach jedem Strohhalm. Sollte er ausbleiben, haben wir andere Mittel.
Holmes schien für den Moment zufrieden mit seinem Plan. Doch ich konnte in seinen Augen jene ruhige Entschlossenheit erkennen, die ich so oft gesehen hatte, wenn er einem Rätsel auf der Spur war. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Spur auftauchte. Es war kurz nach 7:30, als die erwartete Antwort auf unsere Anzeige eintraf. Ich hatte mich gerade erneut zu Holmes gesellt, als schwere Schritte auf der Treppe zu hören waren. Der Mann, der wenig später unser Zimmer betrat, war groß, mit hängenden Schultern und einem mächtigen, aber abgenutzten Mantel, dessen Kragen bis zum Kinn hochgeschlagen war. Seine Nase war gerötet, und die zitternde Hand, mit der er seinen Hut hielt, deutete auf ein Leben voller Kälte und vermutlich auch Alkohol.
Guten Abend. Mr. Henry Baker, nehme ich an?
Ja, Sir. Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen und, nun ja, ich hoffe, dass es meine Gans ist, die Sie gefunden haben.
Guten Abend, Mr. Baker. Treten Sie ein, wir klären gleich, ob es Ihre Gans ist. Es ist eine kalte Nacht.
Der Mann bedankte sich mit einer kleinen Verbeugung und setzte sich vorsichtig in den angebotenen Stuhl. Währenddessen musterte Holmes ihn unauffällig. Seine scharfen Augen waren wie gewohnt auf jede Bewegung und jedes Detail gerichtet.
Darf ich fragen, ob dies Ihr Hut ist?
Ja, Sir, zweifellos. Es ist mein Hut. Ich hatte ihn bereits aufgegeben. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr mich diese Bande von Raufbolden erschreckt hat.
Und die Gans, Mr. Baker? Ich nehme an, Sie haben sie ebenfalls vermisst.
Oh, gewiss, Sir. Sie war für das Weihnachtsessen bestimmt. Es war wirklich eine Tragödie, sie zu verlieren.
Leider, Mr. Baker, mussten wir Ihre Gans essen, um sie nicht verderben zu lassen. Doch keine Sorge, eine frische Gans von gleicher Qualität wartet dort auf der Anrichte.
Ein Ausdruck der Erleichterung huschte über Henry Bakers Gesicht, als er auf die Anrichte schaute, wo die Gans lag. Doch seine Haltung blieb ruhig, fast resigniert. Holmes beobachtete ihn weiterhin aufmerksam.
Oh, das ist sehr großzügig von Ihnen, Sir. Ich bin Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Die andere Gans, nun ja, was sollte ich sonst tun? Ich bin froh, dass die Angelegenheit so gut ausgegangen ist.
Selbstverständlich, Mr. Baker. Woher, wenn ich fragen darf, stammt Ihre Gans? Ein bemerkenswert stattliches Tier.
Die kam vom Gänseclub im Alpha Inn nahe dem Museum. Dort treffen sich ein paar von uns regelmäßig und wir zahlen das ganze Jahr über kleine Beträge ein. Zu Weihnachten erhalten wir dann eine Gans. Ich habe meinen Beitrag immer pünktlich entrichtet. Und doch schien es, als sollte ich meinen Vogel verlieren. Aber dank Ihnen, Sir, ist das nun geklärt.
Ich verstehe. Sie waren also ein treues Mitglied des Clubs. Nun, Mr. Baker, da ist Ihre Gans und Ihr Hut. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Weihnacht.
Henry Baker erhob sich, griff nach seiner neuen Gans und seinem Hut und verbeugte sich feierlich. Er bedankte sich noch einmal und verschwand in die frostige Londoner Nacht. Ich konnte nicht anders, als über das Schicksal dieses Mannes nachzudenken. Ein einfacher Hut und eine Weihnachtsgans hatten ihn zu uns geführt und vielleicht eine Wende in seinem Leben bewirkt. Holmes schloss die Tür hinter ihm und drehte sich zu mir um.
Nun, Watson, ein unschuldiger Mann. Er hatte keine Ahnung, was er da bei sich trug. Der Stein muss später in die Gans gelangt sein. Doch jetzt haben wir eine neue Spur, das Alpha Inn. Ich schlage also vor, wir folgen ihr, solange sie noch frisch ist.
Da stimme ich Ihnen zu, Holmes. Je länger wir warten, desto mehr könnte sich die Spur verlieren. Lassen Sie uns aufbrechen.
Die Nacht war eisig, als wir uns auf den Weg machten. Die Sterne funkelten über uns, während die Straßen Londons in frostige Stille getaucht waren. Wir steuerten das Alpha Inn in Bloomsbury an, eine typische Kneipe der Arbeiterklasse, wo Geschichten ausgetauscht und Sorgen mit einem Glas Bier ertränkt wurden. Holmes und ich traten ein und wurden sogleich von der Wärme und dem geschäftigen Treiben des Raumes umhüllt.
Ein angenehmer Ort, Watson, nicht wahr? Und sehen Sie dort hinten, der rotgesichtige Wirt. Das muss Mr. Windygate sein.
Er scheint jedenfalls ein Mann zu sein, der seine Kunden kennt. Vielleicht finden wir hier mehr über unsere Gans heraus.
Nabend, die Herren, kalt heute, nicht?
In der Tat. Ihr Bier ist passabel, Wirt, doch Ihre Gänse sind bemerkenswert. Ich sah kürzlich eine aus Ihrem Club, ein ungewöhnliches Tier.
Ah, vom Gänseclub? Die Vögel waren heuer prachtvoll. Freut mich, dass sie Ihnen geschmeckt hat.
Können Sie mir vielleicht sagen, woher diese Gänse stammen? Ich interessiere mich für Geflügelzucht und ich habe selten eine solch hervorragend gemästete Gans gesehen.
Oh, ich fürchte, die Gänse sind nicht meine eigene Zucht. Ich bekomme sie von einem Händler auf dem Covent Garden Market. Breckinridge ist sein Name.
Breckinridge, Covent Garden. Ausgezeichnet. Ich danke Ihnen, guter Mann. Sie haben uns sehr geholfen.
Holmes leerte sein Glas mit einem Zug, während ich kaum die Hälfte geschafft hatte. Es war klar, dass sein Geist bereits bei der nächsten Etappe unserer Untersuchung war. Kaum hatten wir den Namen Breckinridge erfahren, erhob er sich und machte sich bereit, in die frostige Nacht zurückzukehren.
So schnell, Holmes? Ich hätte gedacht, Sie wollen noch ein wenig mehr erfahren.
Der Name Breckinridge reicht, Watson. Jede Minute, die wir verlieren, könnte entscheidend sein. Erinnern Sie sich, wir folgen einer Spur, die von einer Gans über einen Hut bis zu einem Verbrechen führt. Zeit ist also ein kostbares Gut.
Das Alpha Inn blieb hinter uns, während die frostige Nacht uns umfing. Lachen und Stimmen verhallten, doch Holmes' Schritte wurden schneller. Vor uns lag Covent Garden, ein Ort, der Antworten zur Herkunft der Gans versprach. Der Covent Garden war ein pulsierender Ort, voller Rufe, Bewegung und Geschäftigkeit. Die Lichter der Marktstände warfen zuckende Schatten auf das Kopfsteinpflaster und die Luft war erfüllt von einer Mischung aus Gewürzen und dem Duft nach feuchter Erde. Der Händler Breckenridge, ein großer Mann mit scharfen Gesichtszügen und gestutzten Koteletten, war damit beschäftigt, seinen Stand zu schließen. Er schien in Eile zu sein, doch Holmes trat ohne zu zögern an ihn heran.
Guten Abend, Mr. Breckenridge. Eine kalte Nacht, um draußen zu arbeiten.
Guten Abend, Sir. Ja, das kann man wohl sagen. Was kann ich für Sie tun?
Mir wurde gesagt, dass Sie der Mann sind, von dem das Alpha Inn seine Gänse bezieht.
Ja, das stimmt. Aber die Gänse sind längst ausverkauft. Wenn Sie welche wollen, kommen Sie morgen früh wieder.
Oh, es geht mir nicht darum, eine Gans zu kaufen. Ich interessiere mich lediglich dafür, woher Ihre Gänse stammen. Besonders jene, die kürzlich an das Alpha Inn geliefert wurden.
Was liegt an mit den Gänsen? Reden Sie klar.
Ich sage, Ihre Gänse stammen vom Land. Watson hier meint aus der Stadt. Vielleicht klären Sie unsere kleine Wette?
Stadtgeflügel, was für ein Unsinn. Alle Gänse, die ich an Windygate geliefert habe, stammen aus der Brixton Road. Mrs. Oakshott ist die Dame, die sie züchtet. Zufrieden?
Holmes nickte, während ich die frostige Kälte an meinen Händen spürte. Doch bevor wir weitergehen konnten, wurde unser Gespräch plötzlich unterbrochen. Ein kleiner Mann mit scharfen, nervösen Zügen tauchte vor Breckenridge auf und begann lautstark zu sprechen.
Mr. Breckenridge, bitte, an wen haben Sie die Gänse verkauft? Ich muss es wissen.
Schon wieder Sie. Wie oft soll ich es Ihnen noch sagen? Ich weiß es nicht. Fragen Sie Mrs. Oakshott, sie wird es Ihnen sagen.
Der kleine Mann zog sich erschrocken zurück und rannte in die Dunkelheit.
Interessant, nicht wahr, Watson? Wir sollten herausfinden, was diesen kleinen Mann so beunruhigt.
Der Mann verschwand hastig zwischen den Ständen, doch Holmes war schneller. Mit langen Schritten folgte er ihm durch das Labyrinth aus Marktständen, bis wir ihn eingeholt hatten.
Entschuldigen Sie, mein Herr, Sie scheinen beunruhigt zu sein. Vielleicht kann ich Ihnen helfen.
Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir?
Mein Name ist Sherlock Holmes. Mein Handwerk besteht darin, das Verborgene sichtbar zu machen, Dinge zu wissen, die anderen entgehen. Und ich vermute, dass Sie etwas über die Gänse aus der Brixton Road wissen möchten.
Sherlock Holmes? Oh, Mr. Holmes, dann können Sie mir sicher helfen. Ich muss wissen, wo diese Gänse geblieben sind.
Nun, das lässt sich klären, aber vielleicht sollten wir uns an einem wärmeren Ort unterhalten. Folgen Sie mir.
Holmes winkte eine vorbeifahrende Kutsche heran und wenig später befanden wir uns wieder in der warmen Stube der Baker Street. Er ließ sich auf seinen gewohnten Platz im Sessel sinken und zündete bedächtig seine Pfeife an, als wäre nichts weiter als eine alltägliche Angelegenheit geschehen. Der kleine Mann, der sich als James Ryder vorstellte, zitterte unaufhörlich und schien unter der Wärme des Zimmers noch mehr zu zittern, als hätte die plötzliche Ruhe seine Nerven vollends zerrüttet.
Also, Mr. Ryder, Sie waren recht aufgeregt, als wir Sie auf dem Markt trafen. Möchten Sie uns erklären, warum Sie so verzweifelt nach den Gänsen von Mrs. Oakshott suchen?
Ich weiß wirklich nicht, was Sie meinen, Sir. Es war nur eine Gans. Mehr nicht, ich schwöre es.
Eine Gans? Oder vielmehr das, was sich in Ihrem Kopf befand?
Ich verstehe nicht, Sir.
Holmes erhob sich und öffnete den kleinen Tresor in der Ecke des Raumes. Mit einem beiläufigen Griff nahm er den blauen Karfunkel heraus und hielt ihn hoch, sodass das Licht ihn in allen Farben strahlen ließ.
Der blaue Karfunkel, Mr. Ryder. Ich nehme an, Sie wissen, was das ist?
Das ist...
Genau, der Edelstein der Gräfin von Morcar. Und er wurde aus einer Gans geborgen, die zufällig in Ihrem Interesse stand. Es wäre ratsam, jetzt die Wahrheit zu sagen, Mr. Ryder. Sie haben keine andere Wahl.
Ryder begann zu zittern und die Farbe wich aus seinem Gesicht. Schließlich sank er gebrochen auf den Stuhl zurück, sein Gesicht in den Händen vergraben, als würde er die Last seiner Schuld nicht länger tragen können.
Es war Catherine Cusack, die Zofe der Gräfin, die mir von dem Stein erzählte. Sie sagte, er sei ein Vermögen wert. Ich habe den Stein gestohlen, als Horner, der Handwerker, im Zimmer war. Ich dachte, der Verdacht würde auf ihn fallen.
Horner. Ein unschuldiger Mann wurde verhaftet, weil sie den Stein gestohlen haben.
Ich hatte Angst. Als die Polizei nach dem Stein suchte, wusste ich nicht, wo ich ihn verstecken sollte. Also ging ich zu meiner Schwester, Mrs. Oakshott, und versteckte den Stein in einer ihrer Gänse. Ich dachte, ich könnte ihn später unauffällig holen, doch...
Doch sie haben die falsche Gans erwischt, Ryder. Ihre Schwester hatte die Vögel bereits verkauft und ihre sorgsam geplante Täuschung ist gescheitert. Sie dachten, der Stein wäre sicher, doch das Schicksal hatte andere Pläne.
Ja, ich bin zum Markt gelaufen, habe Breckenridge angefleht, mir zu sagen, wohin die Gänse gegangen sind, aber...
In krampfhaften Schluchzen flehte Ryder mit zitternden Händen zu Holmes um Gnade.
Bitte, Mr. Holmes, ich bin kein Verbrecher. Ich war verzweifelt. Denken Sie an meine Familie, meine Eltern. Wenn das herauskommt, bin ich ruiniert. Ich flehe Sie an, lassen Sie mich gehen. Ich schwöre, ich werde es nie wieder tun.
Für einen Moment herrschte Stille im Raum. Eine Stille, die fast greifbar war. Holmes, so ruhig wie immer, ließ seinen Blick auf Ryder ruhen. Seine Worte, scharf wie ein Schwert, ließen keine Zweifel an seiner Entschlossenheit. Doch ich konnte nicht umhin, einen Hauch von Mitgefühl in seiner Haltung zu erkennen. Etwas, das er selten zeigte. In diesem Moment wurde mir erneut klar, dass Holmes' wahre Stärke nicht nur in seiner Logik lag, sondern in seinem tiefen Verständnis für die Abgründe der menschlichen Seele.
Ryder, Sie sind ein kleiner Fisch in diesem Spiel. Ich bin kein Richter. Und ich habe nicht die Absicht, Sie vor Gericht zu bringen. Nicht, solange Horner nicht mehr unter falschem Verdacht steht. Doch bedenken Sie eines. Wenn Sie jemals wieder auf die schiefe Bahn geraten, werde ich es wissen. Und dann gibt es keine Gnade mehr.
Danke, Sir. Gott segne Sie. Ich verschwinde und werde London sofort verlassen.
Verschwinden Sie, Ryder. Und sündigen Sie nicht mehr.
Ryder zögerte keinen Moment. Er sprang auf, stürzte zur Tür hinaus und polterte die Treppe hinunter in die frostige Nacht. Holmes, der jetzt ganz ruhig wirkte, setzte sich zurück und zündete sich erneut seine Pfeife an.
Holmes, war das klug? Ein Dieb läuft frei herum, während ein unschuldiger Mann für dieses Verbrechen fast verurteilt wurde.
Watson, Horner wird freikommen. Ryder wird nicht gegen ihn aussagen und die Anklage wird scheitern. Was Ryder betrifft, ein Mann wie er wird nie wieder den Mut aufbringen, ein Verbrechen zu begehen. Ein Gefängnisaufenthalt würde ihn nur zu einem hoffnungslosen Verbrecher machen. Manchmal ist es nicht die Strafe, die einen Menschen verändert, sondern die Erinnerung daran, wie nah er am Abgrund stand und wie jemand ihm eine Hand reichte, um ihn zurückzuziehen. Vergebung ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Instrument, das stärker ist als jede Kette.
Holmes' Worte hallten in meinem Kopf nach, während er mit geschlossenen Augen in seinem Sessel zurücksank. Für ihn war der Fall abgeschlossen, doch für mich nicht. War Vergebung wirklich die bessere Wahl? Würde Ryder seine zweite Chance nutzen oder würde er sich erneut verirren? Die Ereignisse des Abends hatten einen unerwarteten Abschluss gefunden. Der blaue Karfunkel, dessen Diebstahl zu Intrigen und der Verhaftung eines unschuldigen Mannes geführt hatte, lag nun sicher in Holmes' Obhut. Doch während die Nacht still voranschritt, schien der Raum von Nachdenklichkeit erfüllt zu sein. Eine Schwere, die weder Licht noch Wärme zu vertreiben vermochten.
Holmes, ich kann Ihre Entscheidung, Ryder freizulassen, verstehen, auch wenn ich Sie nicht ganz gutheißen kann. Doch der Stein? Was geschieht jetzt mit ihm?
Der Karfunkel wird morgen früh in die Hände der Gräfin von Morka zurückkehren. Eine Nachricht wird sie über seinen Verbleib informieren. Ich vermute, sie wird ihn in ihren Tresor sperren und hoffentlich nie wieder ans Licht bringen.
Holmes erhob sich langsam, nahm den Karfunkel vom Tisch und betrachtete ihn unter dem Schein der Lampe. Das blaue Licht des Steins reflektierte in seinen Augen und seine Stimme war leise, fast melancholisch, als er sprach.
Ein Stein, Watson, der so klein ist und doch so viel Zerstörung anrichtet. Er trägt eine Geschichte voller Dunkelheit in sich, Mord, Diebstahl und wer weiß, wie viele Leben er auf grausame Weise beeinflusst hat. Vielleicht werden wir niemals alle Verbrechen erfahren, die in seinem Namen begangen wurden. Doch solche Dinge, sie sind keine Schönheit, Watson. Sie sind ein Köder des Teufels.
Und Ryder? Glauben Sie wirklich, dass er nie wieder ein Verbrechen begehen wird?
Vielleicht nicht aus Tugend, sondern aus Angst. Ryder wird sich an diese Nacht erinnern, Watson. An die Gnade, die ihm gewährt wurde und an das drohende Schwert, das über ihm schwebt, falls er je wieder strauchelt. Manchmal ist Angst ein besserer Wächter als Bestrafung.
Während Holmes den Stein in den Tresor legte, konnte ich nicht anders, als über seine Worte nachzudenken. Wie oft hatte ich ihn gesehen, wie er mit Verstand und Logik die Abgründe der Menschheit ergründete, Doch seine Gnade für Ryder zeigte eine ganz andere Seite. Vielleicht war Vergebung wirklich eine mächtigere Waffe als Rache.
Nun, Watson, der Fall des blauen Karfunkels ist gelöst. Ein seltsames, skurriles Problem. Doch seine Lösung war wie immer die eigene Belohnung.
Eine bemerkenswerte Geschichte, Holmes, und ich vermute, die nächste wartet schon irgendwo in London auf uns.
Ich erhob mich, nahm meinen Mantel und verabschiedete mich. Während ich in die frostige Nacht hinaustrat, fiel mir die Ironie dieses Abenteuers auf. Was als banaler Fund eines Hutes und einer Gans begann, hatte sich zu einem der ungewöhnlichsten Fälle entfaltet, die ich je erlebt hatte. Holmes' Worte hallten in meinem Kopf nach.
Nicht Strafe, sondern die Furcht vor ihren Folgen formt den Menschen.
Doch während ich durch die stillen Straßen Londons ging, musste ich über seine Worte nachdenken. Wird Ryder diese Lektion verstehen? Oder wird ihn die Furcht vor seinen Taten eines Tages einholen? Vielleicht ist es diese Frage, die in uns widerhallt, ob wir Schuld vergeben oder nur fürchten.
Was für eine Geschichte. Kaum zu fassen, dass alles mit einer Gans und einem alten Hut angefangen hat. Und am Ende ging es um Menschlichkeit, Schuld und Vergebung. Holmes hätte Ryder richtig drankriegen können. Aber er hat gemerkt, dass der Mann längst am Boden war. Deswegen fand ich die Geschichte so stark.
Total. Und Holmes war am Schluss fast gelassen, sogar ein bisschen humorvoll, so nach dem Motto, es gibt schon genug Elend da draußen, heute machen wir es nicht schlimmer. Und das passt auch zum Weihnachtsfrieden, finde ich. Der blaue Karfunkel steht ja nicht nur für Versuchung, sondern auch dafür, wie wichtig Mitgefühl manchmal ist.
Und es erinnert uns daran, dass selbst die hellsten Köpfe nicht vergessen dürfen, Mensch zu sein. Vielleicht ist das wirklich die schönste Botschaft, die man aus der Geschichte mitnehmen kann, besonders zu Weihnachten.
Und vielleicht zeigt's auch, warum Holmes bis heute so fasziniert. Er löst nicht nur Rätsel, er versteht Menschen. Ich finde, das macht seine Geschichten zeitlos schön. Wenn euch auch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gern ein bisschen Liebe da. Liked, abonniert oder teilt sie mit euren Lieblingsmenschen. Und schaut auch in die Shownotes, da findet ihr alles Wichtige zum Podcast.
Und damit verabschieden wir uns für heute und wünschen euch frohe Weihnachten. Macht's euch gemütlich, genießt die Feiertage und keine Sorge. Lange müsst ihr nicht warten, denn nächste Woche geht's direkt weiter mit einer neuen Folge von Crime Tales, Verbrechen im Nebel.